Die Radio Wissen.
Eine Stunde Talk mit Sven Präger.
Hat es in der Kölner Silvesternacht tatsächlich einen Anruf aus dem Innenministerium bei der Kölner Polizei gegeben? Mit dem Wunsch, das Wort Vergewaltigung aus den Berichten zu streichen. Mit der Frage hat sich gestern der Untersuchungsausschuss in Nordrhein-Westfalen im Landtag beschäftigt und keine Antwort erhalten. Denn die Telefondaten lassen sich wohl nicht rekonstruieren. Nein heißt in diesem Fall wohl wirklich nein. Jordana Wirz, verfolgst du diesen Prozess oder diesen Untersuchungsausschuss? Ist ja kein Prozess.
Durchaus. Ich wohne ja zum einen in Köln und zum anderen lese ich auch Zeitungen und gucke natürlich auch Fernseher und dann bekommt man das natürlich entsprechend mit.
Guckst du das mit einem professionellen Auge auch so ein bisschen als Anwältin? Wie wird da verfahren oder wirklich als Bürgerin?
Als Anwältin natürlich. Ich höre das natürlich auch als Bürgerin, aber letztlich eher als Anwältin.
Was lernst du aus solchen Dingen? Überrascht dich das manchmal überhaupt?
Nicht unbedingt.
Weil das Telefondaten, ich glaube, ab dem 2. Januar konnten sie wieder rekonstruieren oder hatten sie die Daten und ab dem 1. Januar nicht. Das ist natürlich sehr convenient.
Ganz genau.
Egal, was in dem Untersuchungsausschuss rauskommt, das sieht ja nicht so vielversprechend aus. Die Kölner Silvesternacht hat allerdings mit zu einer Reform des Sexualstrafrechts geführt und Jordana Wirz hat damit auch in ihrem Alltag zu tun. Die ist nämlich Fachanwältin für Strafrecht und verteidigt unter anderem Angeklagte. Heute Abend zu Gast in die Radio Wissen eine Stunde Talk. Schön, dass du da bist.
Ja, schön, dass ich da sein darf.
Sehr gerne.
Die Radio Wissen.
Jordana Wirz ist zu Gast. Du bist Fachanwältin für Strafrecht.
Ganz genau.
Und du machst, das heißt, unter anderem auch Sexualstrafrecht.
Ganz genau.
Wenn du das mal quantifizieren müsstest, wie viel von deinem normalen Alltag ist Sexualstrafrecht und wie viel ist Rest?
Ich würde sagen, ungefähr 10-20% von dem, was ich tue und wo ich verteidige, ist tatsächlich Sexualstrafrecht, während der Rest sich häufig auch auf Wirtschaftsstrafrecht oder Betäubungsmittelstrafrecht, Kapitalverbrechen und so weiter.
Mach mal eine Zahl, wie viele Sexualstrafdelikte hast du im Jahr, also ab in den Zahlen?
Es können 10 sein, es können 20, es können auch 30 sein. Das ist wirklich unterschiedlich, das ist auch jedes Jahr anders und es kommt natürlich auch auf die Anfrage der Mandanten an.
Jetzt gucken wir einmal, am Anfang ist das bei uns immer so, du darfst dir was wünschen. Und es ist ein bisschen Kreativität gefragt.
Schön.
Da höre ich schon Begeisterung raus. Hier steht, wenn ich es denn aufgefaltet kriege. Hallo, hier kommen drei mögliche Aktivitäten für und mit Jordana Wirz. 1. Oh ja, Besuch der Stunksitzung im Kölner Karneval.
Ja.
Bist schon mal gewesen?
Ja, schon mehrere Male.
Wie kommst du da an Tickets?
Über die Mutter meines Mannes. Die ist Grundschullehrerin und hat eine Schülerin dort mal unterrichtet, beziehungsweise ein Kind einer Mutter, der jemanden kennt.
Ja, da müssen wir allen Nicht-Kölnern zu verstehen geben, das ist die alternative Karnevalssitzung, wo die Leute gerne auch mal 36 Stunden in der Kälte stehen, um überhaupt noch Tickets zu bekommen in der Karnevalssession.
Gut, das muss ich zum Glück noch nicht.
Ja, du bist Kölnerin?
Ja, also ich komme aus der Nähe von Köln, aber ich bezeichne mich eigentlich schon als Kölnerin, weil ich seit 2000 hier lebe.
Zweite Möglichkeit wäre Führung durch den Bundesgerichtshof in Karlsruhe. Gibt es da Führungen offiziell?
Das wüsste ich nicht. Ich habe jedenfalls noch nicht an einer teilgenommen. Es könnte aber natürlich sein, wahrscheinlich für Studenten, für interessierte Bürger. Dafür würde ich mich allerdings eher nicht entscheiden.
Warst du mal da? Du hast erst und zweites Staatsexamen auch hier in Köln gemacht?
Ja,
ne?
Habe ich gemacht. Ich war auch mal da, habe allerdings nicht persönlich verteidigt.
Ah.
Das kommt auch eher selten vor, dass man dann im Revisionsverfahren
Revision
tatsächlich...
Revision muss zugelassen sein, ne?
Genau, das ist nicht so das Problem. Okay. Allerdings muss sie dann auch begründet sein, die Revision. Und dann ist es nur in wenigen Fällen so, dass der BGH dann tatsächlich auch einen Termin beim BGH anberaumt. Meistens ist es so, dass die Sache zurückverwiesen wird an das Ursprungsgericht.
Und das
heißt,
machen die auf Aktenlage.
Genau.
Ja, okay. Reizt dich aber jetzt auch nicht so wahnsinnig da irgendwie...
Nö. Aber sicherlich würde ich da auch irgendwann mal ganz gerne hin.
Ja. Dritte Möglichkeit wäre, oh, das ist ein bisschen im Klischee jetzt, glaube ich, eine Runde Golf im Marienburger Golfclub. Spielst du Golf?
Nein, tue ich nicht. Mein Bruder spielt da Tennis teilweise in der Nähe, also in Marienburg. Aber
dazu muss man auch den Nicht-Kölnern sagen, das gilt so ein bisschen, wie sagen wir das jetzt diplomatisch, das ist so das... Edelviertel von Köln, kann man das so sagen? Marienburg, ja, ne, kann man so sagen.
Durchaus, ja.
Ja. Das heißt, Golf wäre nicht deine Sportart.
Nee, ich habe es ein paar Mal probiert und darin bin ich nicht wirklich gut.
Andere Sportarten?
Ich bin lange geritten.
Ah. Und das heißt aber jetzt nicht mehr?
Nee, dafür habe ich keine Zeit mehr.
Sag mal so, wenn du eine durchschnittliche Woche beziffern müsstest, du bist selbstständig in der Kanzlei, wie viele Stunden arbeitest du?
Oh, das ist wirklich sehr unterschiedlich. Ich würde sagen im Schnitt 50 bis 55 oder 60 Stunden. Ja.
Okay, das heißt, du bist glücklich, wenn du einen echten freien Tag hast?
Ja.
In der Woche?
Durchaus.
Wie viele Wochen Urlaub?
In der Regel 3. Ich bin ja selbstständig, könnte mir eigentlich mehr nehmen, aber das ist immer sehr schwer zu vereinbaren mit den Gerichtsterminen, die ich wahrzunehmen habe und natürlich auch Mandanten, die wissen wollen, dass ich mich um sie kümmere, natürlich.
Ja, ja, klar. Wenn du dich entscheiden müsstest, Besuch der Stunksitzung, Führung BGH in Karlsruhe oder die Runde Golf im Marienburger Golfclub?
In Marienburg gibt es bestimmt Champagner, aber ich würde trotzdem die Stunksitzung nehmen.
Vielleicht kannst du dir da auch ein bisschen was mitnehmen. Jordana Wirz, heute Abend zu Gast, Fachanwältin für Strafrecht. Ich habe mir mal die Zahlen von 2014 rausgesucht zu Sexualdelikten. Beim Bundesamt für Statistik für 2015 gibt es die, glaube ich, noch nicht. Knapp 9.500 Verurteilungen haben wir da wegen Sexualdelikten. Unter anderem sind das Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung und auch Vergewaltigung. Das Problem dabei ist immer so ein bisschen, das sagt ja nichts darüber aus, wie viele Fälle es wirklich gibt, wenn wir nur über die Verurteilung reden. Wie viele nicht zur Polizei gehen, in wie vielen Fällen auch nicht verurteilt worden ist. Jordana Wirz, du kennst solche Fälle, denn du bist Fachanwältin für Strafrecht und du sitzt auch immer wieder in Verhandlungen neben Angeklagten, die angeklagt sind wegen eines Sexualdeliktes. Kannst du im Kern sagen, was das Wichtigste im Verhältnis zu deinem Mandanten ist? Ist das sowas wie Offenheit oder?
Oh, das ist eine schwere Frage. Also das Wichtigste, natürlich, dass der Mandant mir vertraut, dass er weiß, dass ich eine gute Arbeit leiste, dass ich ihm zuhöre, dass er weiß, dass er mir alles sagen kann und dass er natürlich weiß, dass ich im Rahmen des Prozesses alles für ihn rausholen werde. Das heißt, Beweisanträge stellen für ihn, mögliche Zeugen auch etwas intensiver zu vernehmen. Gerade wenn es darum um Sexualstraftaten geht, dann ist es ja so, dass wir meistens eine Zweiersituation haben, wo Aussage gegen Aussage steht. Und dann ist es natürlich ganz besonders wichtig, dass ich dann in dem Moment, wo die Person, die die Anschuldigung ausgesprochen hat, auch auf den Punkt fragen kann und da natürlich die Interessen von meinem Mandanten komplett durchsetze bzw. rüberbringe.
Ist das was dir schwerfällt, weil du ja im Zweifelsfall auch eine gewisse, weiß nicht, Härte oder so oder Straightness an den Tag legen musst? Oder sagst du, das ist auch ein Stück Business?
Nee, das fällt mir überhaupt nicht schwer. Das ist mein Beruf und daran gewöhnt man sich einfach über die Zeit. Sicherlich war das in den ersten Fällen, in denen ich verteidigt habe, nicht so angenehm, zumal es da auch um Kindesmissbrauch ging. Und da muss man natürlich eine ganz besondere Sensibilität haben. Aber wenn ich jemanden habe, der so eine Beschuldigung ausspricht und mein Mandant sagt mir, er war es nicht, dann habe ich die Pflicht, da auch sehr kritisch nachzufragen.
Wie ist das? Ist der schwierigste Mandant der sich nicht öffnet, also der dir nichts erzählt? Weil mit Informationen kannst du ja wahrscheinlich besser umgehen als mit Nicht-Informationen.
Ich würde sagen, ich hatte noch niemanden, der sich nicht geöffnet hat.
Okay.
Also wüsste ich jetzt gerade nicht, weil eigentlich weiß ich immer, Bescheid.
Okay, das heißt, die erzählen dir auch wirklich, du hast häufig das Gefühl, die erzählen dir ehrlich, was ihre Perspektive der Dinge ist.
In den meisten Fällen, ja.
Ja, jetzt sagen die Statistiken, und das wirst du wahrscheinlich bestätigen können, das sind häufig Männer, die solche Delikte begehen.
Ja.
Du bist eine Frau. Problem?
Nee, absolut nicht. Also ich hatte mal das Gefühl bei dem einen oder anderen Mandanten, dass es am Anfang ein bisschen komisch für denjenigen war, dass eine Frau ihn verteidigt hat. Aber letztendlich kommen die ja auch auf mich zu und möchten, dass ich sie verteidige. Und die wissen ja dann, dass ich eine Frau bin. Es ist in wenigen Fällen, wo ich tatsächlich mal als Pflichtverteidigerin beigeordnet werde, wo denn der Mandant quasi keine Wahl hat, sage ich jetzt mal so. Und dann kann das schon mal unangenehm sein, vielleicht über solche Sachen zu reden. Aber ich sage denen immer von vornherein eigentlich ziemlich geradeaus, dass man mit mir sehr offen sprechen kann und dass man auch kein Blatt vor den Mund nehmen muss.
Und geht das für dich auch gut? Also das ist sozusagen die Perspektive der Mandanten. Ist das für dich gut machbar?
Ja, natürlich, sonst wäre ich in einem Job auch irgendwie falsch angesiedelt. Ich muss sagen, dass ich auch unheimlich viele Leute vertrete, wo es im Rahmen des Ermittlungsverfahrens schon eingestellt wird. Das heißt, wo es so erhebliche Zweifel gibt daran, dass tatsächlich eine Tat stattgefunden hat. Und da glaubt man natürlich den Mandanten auch entsprechend. Und ich habe da auch keine Berührungsprobleme mit den Mandanten. Selbst wenn ich weiß, die haben die und die Tat begangen, dann nehme ich das zur Kenntnis und verteidige die trotzdem.
Das heißt, du sagst auch, das ist so ein bisschen, als Verteidiger habe ich das Rollenverständnis, dass die bestmögliche Verteidigung zu machen und bin ich da, um zu beurteilen oder um zu verurteilen.
Ganz genau.
Ja. Wie ist das Prozedere? Ich habe gesehen, bei euch auf der Homepage gibt es eine Notfallnummer, die ist vermutlich 24/7.
Ja.
Das heißt, da wird angerufen, wenn die Polizei mich mitgenommen hat.
Ganz genau. Also das ist eine klassische Rufumleitung. Das heißt, man ruft bei uns auf der normalen Büronummer an und die wird, sobald unser Sekretariat oder die Rechtsanwälte das Haus verlassen haben, wird die auf uns Rechtsanwälte umgeschaltet und man hat dann, wenn man verhaftet wird oder eine Durchsuchung stattfindet bei einem zu Hause oder dann hat man halt die Möglichkeit anzurufen und die wird auch durchaus häufig wahrgenommen.
Das heißt, dann ist egal, wo du auch bist, du musst im Zweifelsfall in ein Taxi springen und dann dahin.
Ja, das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel auf der Stunksitzung wäre und ich hätte den Notruf, dann müsste ich ran.
Das ist ja auch ein bisschen komisch. Was passiert dann? Also dann fährst du dahin und was ist das Erste, was du machst? Dann ist das, du fährst dann wahrscheinlich ins Polizeipräsidium.
Genau, hier in Köln ins Polizeipräsidium und andernorts kann das auch mal eine andere Gewahrsamstelle sein. Dann suche ich den Mandanten eigentlich kurz auf und bespreche den Sachverhalt mit dem, versuche den aber auch insbesondere erstmal zu beruhigen, weil für die meisten Leute ist das eine absolute Ausnahmesituation. Es sei denn, man hat schon öfter da gesessen, dann wissen die schon, was auf sie zukommt. Dann bespricht man das Ganze alles kurz und ich erkläre denen dann eigentlich erstmal das Prozedere und sage denen, dass sie absolut nichts zur Sache sagen. Das sage ich aber schon vorher zu dem Polizeibeamten, weil? Der mich dann, bitte?
Weil, warum sagst du denen, dass sie nichts sagen sollen?
Weil wir zu dem Zeitpunkt überhaupt gar nicht wissen, was überhaupt der Tatvorwurf genau ist. Das wird immer nur ganz grob skizziert. Man weiß absolut nicht, wer hat wen angezeigt, was hat derjenige gesagt, gibt es eine Spurenlage, gibt es nicht, gibt es keine Spurenlage und dann verfrüht irgendwelche Aussagen zu tätigen. Das führt meistens dazu, dass der Stand in der Akte nicht unbedingt sehr positiv für den Mandanten ist, gerade wenn er alleine ist.
Das heißt, der soll erstmal nichts sagen, bis ganz du genau die Akte gelesen hast.
Genau, und dann entscheidet man, ob man etwas sagt zur Sache oder nicht.
Das ist wann entscheidest du das, was das ihr aussagt und wann entscheidest du lieber mal nichts zu sagen?
Das ist wirklich für Fall, jeder Fall ist da völlig unterschiedlich. Das kann man nicht so pauschal sagen. Eigentlich bin ich Fan davon, erstmal gar nichts zu sagen, bis dass wir bei einer Hauptverhandlung sind, selbst im Ermittlungsverfahren, bei dem ich zum Beispiel einen Einstellungsschriftsatz rausschicke zur Staatsanwaltschaft und beantrage, das Verfahren einzustellen, gebe ich in 99,9% der Fälle keine Einlassung für den Mandanten ab, sondern bewerte den objektiven Inhalt der Ermittlungsakte und dafür brauche ich überhaupt keine Aussage des Mandanten, sondern...
Du guckst einfach nur, würde das überhaupt ausreichen?
Genau, ja. Genau.
Ja, okay.
Reicht das abstrakt aus oder nicht? Und im Rahmen von einer Hauptverhandlung entscheidet man sich dann meistens, ob man eine Einlassung macht oder nicht.
Jetzt ist es ja so, wenn ich das richtig weiß, wenn die Staatsanwaltschaft sich dazu entschieden hat, Anklage zu erheben, dann machen die das ja nur, wenn die auch, sagen wir mal, eine realistische Chance darauf sehen, dass auch verurteilt wird. Das heißt dann aber, da hast du es dann auch häufig mit Fällen zu tun, wo wirklich was passiert ist.
Nein, das muss nicht der Fall sein. Sonst gäbe es ja auch keine Freisprüche.
Ja, aber das wundert mich zum Beispiel immer, weil ich immer denke, ja, wenn die Staatsanwaltschaft, das ist doch richtig, dass die Anklage erheben, wenn die selbst glauben, sie schaffen eine Verurteilung.
Ganz genau.
Ja, wer arbeitet denn da dann nicht sauber? Ich meine, aber ist das so?
Oder wir als Verteidiger arbeiten ganz besonders sauber.
Ja, natürlich.
Nee, das ist natürlich eine Abwägungssache von dem Staatsanwalt. Es gibt Fälle, die der ganz sicher anklagen wird, weil eine ganz schlechte Beweislage für meinen Mandanten besteht. Aber es gibt auch Sachen, wo, glaube ich, auch ein Staatsanwalt nicht so genau weiß, soll ich anklagen oder soll ich nicht anklagen? Und dann muss das Individuum Staatsanwalt entscheiden, klage ich jetzt an oder nicht? Und da geht man natürlich dann ein entsprechendes Risiko ein, das nicht verurteilt wird. Das ist aber in jedem Fall so. Und ja.
In wie vielen Fällen kommt es zu einer Verurteilung bei dir? Also ist das eher häufig, eher selten?
Also ich muss sagen, dass ich relativ selten vor der großen Strafkammer oder vom Amtsgericht gesessen habe in Fällen, wo Vergewaltigung oder sexueller Missbrauch und sexuelle Nötigung angeklagt war, weil die meisten Fälle, die ich tatsächlich bearbeite, die werden schon im Rahmen des Ermittlungsverfahrens, also das heißt im ganz frühen Stadium des Strafprozesses überhaupt eingestellt. Das ist aber, glaube ich, nicht unüblich, sondern das ist die Regel.
Jordana Wirz ist Fachanwältin für Strafrecht, hat unter anderem Sexualdelikte sozusagen auf dem Tisch liegen und heute Abend zu Gast in der Radio Wissen. Eine Stunde Talk. Ich habe gerade ein Bild von dir gemacht, was wir dann auch auf die Page stellen. Und du hast gerade noch gesagt, manchmal ist das so, dass man so fotografiert wird, auch hier in Köln bei Prozessen. Und dann denkt man sich, oh mein Gott, das wird natürlich alles anders sein bei uns.
Ja, ist ja peinlich, dass das auf Sendung geraten ist. Das tut mir leid.
Kein Problem, alles gut. Gibt es Fälle, an die du dich noch erinnerst, weil die dir irgendwas Besonderes gezeigt, beigebracht haben oder was Besonderes für dich waren? Jetzt bist du ja schon ein paar Jahre auch dabei.
Es gibt immer wieder Fälle, die besonders sind. Entweder, weil die Person einen berührt, die man verteidigt. Das meine ich jetzt nicht nur wirklich im Rahmen des Strafprozessrechts, was das Sexualstrafrecht angeht, sondern ganz generell. Da gibt es sicherlich Fälle, größere Prozesse natürlich und Mandanten, die man länger begleitet, wenn die länger in der Untersuchungshaft sitzen. Und da ist es natürlich dann immer ganz toll, wenn die nach der Hauptverhandlung freikommen. Ja. Das sind solche Fälle, die einem dann natürlich positiv im Gedächtnis bleiben.
Du hast vorhin gesagt, sozusagen die eine Richtung ist wichtig, dass der Mandant Vertrauen zu dir hat. Ist die andere Richtung auch wichtig oder ist für dich eher wichtig, dass du sagst, naja, ich muss eine professionelle Rolle auch ein Stück erfüllen?
Also ich würde sagen, Vertrauen ist einfach nicht mein Job. Das heißt aber nicht im Umkehrschluss, dass ich meinen Mandanten nicht vertraue, sondern dass ich eher meine Aufgabe sehe, eine professionelle Verteidigung, egal in welcher Lage, für meinen Mandanten zu garantieren und zwar in jedem Verfahrensstadion.
Wenn wir auf die Sexualdelikte nochmal gucken und wir gehen mal davon aus, es kommt zu einer Verurteilung, was muss es dann vor allen Dingen geben? Also ist es eine für dich dann als Verteidigerin schlechte Beweislage oder was führt meistens zu einer Verurteilung?
Also es gibt ja auch Fälle, in denen Mandanten Geständnisse abgeben.
Ja, absolut richtig.
Also wenn es eine schlechte Beweislage ist und mein Mandant fragt mich, was er tun soll, und es sind wirklich, das Spurenbild ist eine Katastrophe, die Aussage, er hat es mir selber gesagt, er hat es getan, dann rate ich ihm natürlich dazu, ein Geständnis abzugeben und entsprechend den Prozess für das Opfer dann auch leichter zu machen. Und das wird natürlich dann auch dem Mandanten, das kommt dem natürlich auch zugute. Wenn man das dann in so einem Fall relativ früh macht, möglicherweise noch während das Ermittlungsverfahren läuft, dann ist das natürlich besonders gut. Aber auch in solchen Fällen kommt es dann zu Haftstrafen. Oder es kann zu Haftstrafen kommen. Es muss nicht immer zu Haftstrafen kommen. Es gibt ja auch leichtere Fälle.
Ja, wo das eben erstmal noch zur Bewährung ausgesetzt wird oder auch andere Dinge greifen. Wie wichtig sind für euch Gutachten vor Gericht? Also man kennt das, weiß jetzt nicht, ob das zu sehr im Fernsehklischee gedacht ist, immer wieder diese Dinge sieht im Sinne von, und da will man mit Gutachten die Glaubwürdigkeit überprüfen oder erschüttern. Ist das wirklich so wichtig, wie man immer glaubt für euch?
Ja, wir holen häufig über unsere Kanzlei selber Gutachten ein über die Glaubwürdigkeit von einer Person beziehungsweise die Glaubhaftigkeit ihrer Aussage, die in der Akte ist, sprich von der Anzeigenerstatterin dann in den meisten Fällen.
Aber da gehe ich doch als Richter davon aus, dass auf jeden Fall die Glaubwürdigkeit bestätigt wird, weil ihr das ja in Auftrag gebt. Ist das kein Problem?
Das heißt ja nicht, dass wir die Gutachten dann auch unbedingt einreichen. Also wir holen das auch, holen das auch häufig erstmal nur für uns ein, um zu sehen, an welchen Punkten kann man möglicherweise angreifen und an welchen Punkten lässt man es besser. Gleichzeitig ist es so, dass wir natürlich auch die Möglichkeiten haben, dem Gericht Sachverständigengutachten, die wir privat eingeholt haben, vorzulegen, um das Gericht dann auch sensibler zu machen in einigen Punkten. Denn auch der Richter und auch der Staatsanwalt und auch wir sind keine Psychologen. Die haben ja ganz besondere Mechanismen, wie die eher darauf kommen können, dass irgendetwas nicht stimmt oder dass etwas stimmt.
Ist das häufig, Gutachten aus deiner Erfahrung, so das Zünglein an der Waage, was einen Ausschlag in die eine oder andere Richtung gibt? Oder ist es einfach ein bisschen auch nur, weiß ich nicht, Geplänkel der Juristen?
Nee, auf gar keinen Fall nur Geplänkel der Juristen, weil dann würde man sich den Aufwand teuer, ne? Auch ersparen. Das ist schon sehr wichtig, obwohl ich auch meine, dass ein Glaubwürdigkeitsgutachten nicht immer zu einer absoluten Sicherheit führen kann. Natürlich, weil der Psychologe guckt natürlich der Person auch nur vor den Kopf. Ne? Oder aber liest in unseren Fällen sogar häufig nur die Akte und verschiedene Aussagen, die zu verschiedenen Zeitpunkten also nämlich bei Strafanzeige, Erstattung und bei späteren Zeugenvernehmungen nochmal gemacht wird. Und dann wird natürlich entsprechend verglichen, ob das sein kann, ob die Aussage den Anforderungen des Gutachters genügt.
Entspricht, ja. Du hast mal gesagt, das habe ich in einem Interview mit dem mit dem Jetzt-Magazin gelesen, dass du froh bist, dass du keine Richterin bist. Warum?
Ich weiß nicht, ob ich es explizit so gesagt habe. Also ich hätte gesagt, dass ich keine Richterin werden möchte. Das liegt aber nicht daran, dass ich den Beruf als Richterin oder als Richter nicht spannend finde, sondern vielmehr daran, dass ich nicht so der richtige Behördentyp bin, würde ich jetzt mal so sagen.
Oh Gott, jetzt schlagen alle Richter die Hände beim Kopf zusammen.
Das ist überhaupt nicht despektierlich gemeint.
Alle Richter sind Behörden.
Aber ich bin, letztendlich arbeitet man ja schon in einem ganz anderen Umfeld, als ich das tue. Und zum anderen möchte ich auch nicht in die Lage geraten, über einen Fall, bei dem ich nicht 100% sicher bin, was geschehen ist, eine Entscheidung darüber zu treffen, ob ich jemanden verurteile oder freispreche oder teilweise verurteile und teilfreispreche. Gerade wenn es bei einer Haftstrafe so ist, das würde mich zu sehr belasten und ich glaube, da wäre ich nicht die richtige Person für.
Was treibt dich an, Rechtsanwältin zu sein?
Ich hatte schon relativ früh Interesse an der Juristerei und habe mich dann im Rahmen des Studiums irgendwann dafür entschieden, dass wahrscheinlich Rechtsanwältin am besten für mich ist. Ich habe auch durchaus im Referendariat mal Einblick bei Gericht gehabt und bei der Staatsanwaltschaft und bei den öffentlichen Behörden. Und das hat mir auch alles Spaß gemacht. Aber es war nichts dabei, was mich so begeistert hat wie der Beruf als Rechtsanwalt. Wobei natürlich auch Staatsanwälte und Richter abwechslungsreiche Jobs haben. Aber ich bin dann doch eher die geborene Strafverteidigerin.
Weil dich reizt, dafür zu kämpfen, der unsichere Ausgang, die Abwechslung, was ist das?
Oh, das ist schwer zu sagen. Alles in allem. Also ich würde sagen, mein Kollegium, die Menschen, mit denen ich umgehe, die Fälle, ich kann es wirklich nicht
das
genau.
Das Böse im Menschen.
Nein, ich glaube ja an das Gute im Menschen.
Ist das so?
Ja, durchaus. Ja.
Aber du hast dich dann tatsächlich auf Strafrecht spezialisiert. Hättest ja auch was anderes wählen können. Hättest ja auch Ölrecht machen können oder so.
Also Ölrecht sicher nicht. Das lag mir auch überhaupt nicht im Studium und auch Zivilrecht hat mir nicht unbedingt sehr viel Spaß gemacht, weil ich das ehrlich gesagt teilweise zu langweilig fand und weil mich auch natürlich reizt, dass ich relativ häufig vor Gericht erscheinen kann, an Hauptverhandlungsterminen teilnehmen kann. Das ist natürlich auch im Zivilrecht und im öffentlichen Recht der Fall, aber doch eher nicht in dem Maße, wie das Strafverteidiger so haben. Unser Alltag ist eigentlich schon sehr gerichtsbestimmt, würde ich sagen.
Bisschen das Gericht dazu. Und nicht unbedingt das öffentliche Recht. Für uns Journalisten, Jordana, ist das ja meistens relativ einfach. Also wir sprechen vom Angeklagten oder vom mutmaßlichen Täter während des Prozesses. Juristisch sind wir da meistens relativ safe. Das ist ja sozusagen keine Vorverurteilung, wenn wir diese Begrifflichkeiten richtig anwenden. Reicht das aus deiner Sicht?
Nein, weil ich würde sagen, die Artikel bzw. die Presse ist ja letztendlich Anlass dafür, dass sich sehr viele Bürgerinnen und Bürger unseres Landes sehr schnell ihre Meinung bilden und die Meinung ist immer die gleiche. Derjenige, der tatverdächtig ist, ist natürlich auch der Täter und der wird dann entsprechend vorverurteilt und es ist natürlich auch so, dass in den sozialen Medien, wie man das denn heutzutage auch oft mitkriegt, dass da Leute regelrecht geächtet werden und das ist ganz fürchterlich, wie ich finde.
Spielt das in Fällen, die du selbst erlebt hast, auch eine Rolle durchaus, wo du merkst, da sind Leute vielleicht zu Unrecht beschuldigt irgendeines Vergehens und werden aber vorverurteilt aus Familie, Öffentlichkeit?
Also jetzt bezogen auf Sexualstrafrecht ist das natürlich ganz intensiv. Da ist es selten so, dass sobald irgendein derartiger Vorwurf publik wird, dass dann tatsächlich Familie und Bekannte hinter einem stehen. Das sind dann oft nur wenige, die noch zu einem halten. Und das kommt natürlich häufig erst dann raus, wenn Presse über derartige Fälle schreibt. Ansonsten hält man das ja meist irgendwie zurück. Oder es gibt auch Leute, die es offen kommunizieren. kommunizieren und von Anfang an sagen, hör zu, ich habe den und den Vorwurf, stimmt alles nicht, bitte glaubt mir. Aber dann ist es auch jeder immer wieder jedem selber überlassen, ob man dem denn tatsächlich glaubt oder nicht. Und gerade bei Sexualstraftaten, das ist schon ein sehr sensibles Thema, da glaube ich, gibt es denn den einen oder anderen, der vielleicht vorne rum sagt, ja, ja, ich glaube dir, und hintenrum wird dann natürlich gesagt, ja, man weiß, was daran ist, oder wer weiß, was dran ist. Ja,
oder
ist.
Irgendwas wird schon stimmen, sondern wäre der Vorwurf nicht im Raum oder
ganz
irgendwie sowas.
Genau.
Ne? Hast du einen Eindruck davon, ohne das runterspielen zu wollen, also und auch ohne einem Opfer dazu nahe treten zu wollen, aber hast du einen Eindruck, wie die Ermittlungsbehörden damit umgehen? Also hat Polizei, haben Staatsanwaltschaft, die ja, also gerade die Staatsanwaltschaft auch offen ermitteln müssen, gehen die mit einer Haltung da dran oder ist das schwer zu sagen?
Mit einer Haltung inwiefern?
Der Vorverurteilung, dass sie eher das Gefühl haben, den Opfern, also wird den Opfern, den potenziellen Opfern, den möglichen Opfern stärker geglaubt, als dass die Unschuldsvermutung aufrechterhalten wird. Weißt du, das war jetzt eine komplizierte Frage.
Ja, ich hatte die Frage gerade etwas missverstanden.
Gestellt.
Also ich möchte niemandem zu nahe treten, aber man hat durchaus häufiger mal das Gefühl, dass gerade bei der Polizei, Staatsanwaltschaft möchte ich da eigentlich ausnehmen, weil da ist man meines Eindrucks nach schon sehr objektiv. Nur bei der Polizei ist mein Eindruck oft so, dass man einem Opfer sehr, sehr schnell glaubt und einem vermeintlichen Täter, wenn er denn alleine zur Polizei geht, natürlich nicht glaubt.
Hast du selbst Fälle erlebt, in denen Menschen zu Unrecht beschuldigt worden sind? Also wo dann ein Opfer eine Falschbeschuldigung gemacht hat und das hinterher zurückziehen musste?
Ja, diverse.
Was ist der Haupt, also gibt es dafür einen Grund? Ist das Rache oder warum tun Menschen das?
Ich kann hier eigentlich keine konkreten Beispiele nennen, weil das sind wirklich Einzelfälle, die dann einzelne Personen betreffen. Es war durchaus mal Rache im Spiel. Es gibt aber auch viel lapidarere Gründe, warum man derartiges erfindet. Beispielsweise, weil man sich gegenüber seinen Eltern schämt, zuzugeben, dass man schon sexuellen Kontakt zu einem Jungen hatte und den dann doch hatte. Und man erfindet dann einfach eine Geschichte drumherum.
Gibt es was, wo du uns Medien auch nochmal sagen würdest, jenseits von den Vokabeln, auf die wir achten müssen, die juristisch sauber sein sollen, wie mutmaßlicher Täter oder Angeklagter oder so, wo du sagst, das wäre eigentlich wichtig, dass man das in der Berichterstattung mit berücksichtigt, um so eine Vorverurteilung auch rauszunehmen?
Das ist schwer. Also die Presse, die ich verfolge, die benutzt schon die richtigen Worte, aber ich glaube, die kommen auch relativ häufig schlecht oder nicht genau beim Leser an, weil der Leser liest letztendlich nur das oder will das lesen, was er aus dem Text rausziehen möchte. Und ich hätte jetzt, müsste ich länger drüber nachdenken, ob ich konkrete Anregungen hätte, aber darüber habe ich mir bislang noch keine Gedanken gemacht.
Weil ich immer frage, ne, auf der einen Seite, klar, wir wissen, dass es auch ein gewisses öffentliches Interesse an gewissen Fällen gibt. Manchmal macht es auch, keine Ahnung, Hörerschaft oder Auflage oder was auch immer, ein gewisser Sensationismus. Und gleichzeitig glaube ich schon, das, was du aussagst, ist es so ein bisschen, es bleibt ja was kleben, auch bei den Menschen, die im Zweifelsfall dann freigesprochen werden. Über die, also das kriegst du nicht wieder aus der Welt geschaffen sozusagen.
Nee, ganz und gar nicht. Ganz im Gegenteil würde ich manchmal denken, weil dann regt sich ja der Bürger und die Bürgerin natürlich wieder darüber auf. Ja, siehste mal wieder, da hat die Justiz nicht zu durchgegriffen. Fehlurteil hätte ich ganz anders gemacht. Bei mir wäre der für immer im Knast gelandet und so weiter. Das hört man ja immer wieder und liest man auch bei Facebook, Twitter und so weiter.
Das heißt aber auch für dich, in dem Moment, wo du den Fall nicht konkret kennst, würdest du nichts dazu sagen. Das ist sozusagen für dich ganz klar.
Ja, niemals. Das würde ich aber, glaube ich oder denke ich zu wissen, nicht nur als Juristin nicht tun, sondern auch in meinem normalen Lebensfeld liegt es mir relativ fern, irgendjemanden wegen irgendwas vorzuverurteilen.
Das heißt, wir müssen eigentlich nochmal so ein bisschen gucken, dass wir die Unschuldsvermutung, die natürlich gilt, ein bisschen stärker auch in die eigene, weiß nicht, Haltung oder sowas integrieren.
Ja, das wäre schön, weil man kann sich selber vielleicht mal vorstellen, was wäre, wenn ich der Betroffene bin, dem eine Straftat vorgeworfen wird und sei es nur ein Diebstahl, den ich nicht begangen habe. Was ist, wenn das rauskommt beziehungsweise in die Presse gelangt und was ist, wenn ich mal vorverurteilt werde? Das möchte ich keinem wünschen.
Jordana Wirz, heute Abend zu Gast in die Radio Wissen. Eine Stunde Talk. Fachanwältin für Strafrecht. Der Untersuchungsausschuss im NRW-Landtag versucht ja, die Kölner Silvesternacht aufzuklären, mit vielleicht nicht ganz so großem Erfolg, wie es momentan zumindest aussieht. Die Debatte darum hat aber auch, also um die Kölner Silvesternacht, hat aber auch dazu beigetragen, dass das Sexualstrafrecht reformiert worden ist. Bisher, wenn ich das richtig weiß, war ja für eine Straftat im Sexualdelikt notwendig, entweder der direkte Widerstand, es sei denn, es gab eine schutzlose Lage. Kannst du einmal sagen, also in welchem Fall bei einer Vergewaltigung zum Beispiel sprecht ihr von einer schutzlosen Lage? Also was muss da vorliegen? Jemand muss gefesselt sein und dann keinen Widerstand leisten können? Oder?
Also es kann auch ganz einfach so sein, dass es ein einsamer Ort ist, dass keine Fluchtmöglichkeit besteht oder dass das Opfer körperlich nicht in der Lage ist, sich zu wehren. Das wäre dann zum Beispiel, wenn man gefesselt ist. Aber das wäre auch wiederum Gewalt. Das wäre auch wieder die Anwendung von Gewalt. Das heißt, das wird dann eher unter die Nummer 1 von 177 Absatz 1 fallen.
Das ist nicht sexuelle Nötigung oder welcher ist das?
Das ist der 177 ist insgesamt sexuelle Nötigung und Vergewaltigung und da gibt es dann natürlich verschiedene Absätze und der Absatz 1, nur 1, sagt unter anderem, dass mit Gewalt dann entsprechende sexuelle Handlungen
erfolgen. Nein heißt nein, das ist ja sozusagen die Reform, die durch den Bundestag auch durch ist, heißt jetzt, es muss nur in Anführungszeichen, gegen den erkennbaren Willen des Opfers durchgeführt worden sein. Das hat so ein bisschen auch zum ersten Mal die Opferperspektive, nicht zum ersten Mal, aber stärker die Opferperspektive in den Blick genommen. Ist das, wenn du an deinen Alltag denkst, eine gute Reform, die dir hilft vor Gericht im Zweifelsfall?
Mir wird die sicherlich vor Gericht helfen, weil es da Beweisschwierigkeiten natürlich geben wird. Also es ist so, dass wir uns häufig, wenn eine Anklage vorliegt, ein Jahr oder ein halbes Jahr mindestens nach der Tat befinden. Wie soll ein Richter bewerten, was dann geschehen ist? Wie will das Opfer darstellen, was da genau passiert ist, zumal dann auch Beweisschwierigkeiten auftreten, wenn nämlich zum Beispiel der Täter sagt, nee, das war nicht so. Und dann haben wir die gleiche Situation letztendlich, die wir vormals hatten, nämlich eine Aussage gegen Aussagesituation. Und hier hat man dann nichtmals zum Beispiel die sichtbaren Auswirkungen von einer angewendeten Gewalt, die man ja manchmal auch leider sehen muss an den Opfern. Und das habe ich hier alles nicht. Das heißt, wenn Aussage gegen Aussage besteht, wird das meines Erachtens nicht mal zu mehr Gerichtsprozessen führen, sondern nur zu mehr Ermittlungsverfahren, die zur Haufe eingestellt werden müssen, weil wenn keine weiteren Indizien vorliegen oder Beweistatsachen entsprechend vorhanden sind, dann wird man die Sachen einstellen müssen. Und das ist natürlich dann auch schwerer für ein wirkliches Opfer.
Das heißt aber sozusagen, es ist möglicherweise gar nicht groß hilfreich, weil diese Problematik von Aussage gegen Aussage sich dadurch ja nicht verändert. Im Gegenteil vielleicht sogar, weil ein Opfer in dem Moment noch denkt, ich habe es ja gesagt, dass ich es nicht will. Es reicht ja, ohne das jetzt runterspielen zu wollen, aber das könnte ein Problem werden.
Genau, also ich meine, dass eigentlich die Gesetzesreform maßgeblich dazu da war, um die Bevölkerung zu beruhigen, nach dem, was Silvester in Köln geschehen ist und nach anderen prominenten Prozessen, dass man da einfach tätig geworden ist in der Politik. Bewirken wird man da meines Erachtens nichts mit.
Ist das die Kölner Silvesternacht was ihr in der Juristen-Community auch besprecht in irgendeiner Art? Und also ist das ein großes Thema für euch und wenn ja, wie?
Nein.
Okay.
Also ich jedenfalls habe das noch mit keinem Kollegen
gesprochen.
Das heißt,
ihr habt auch keine Mandanten aus der, mein Gott, ohne jetzt Namen oder so nennen zu wollen.
Haben wir nicht.
Ja. Wenn du zum Schluss einmal auf dein Persönliches guckst, wie lange bist du jetzt in der Kanzlei?
Seit 2007 bin ich in der Kanzlei.
Okay, knapp 10 Jahre.
Ja.
Wünsche, wenn du so auf die nächsten, weiß ich nicht, nächstes Jahr, die nächsten 3 Jahre oder so guckst, wie geht's weiter für dich?
Dass es genauso weitergeht.
Ja.
Ich bin wunschlos glücklich.
Das ist schön zu sagen. Jordana Wirtz, heute Abend zu Gast in der Radio Wissen, 1 Stunde Talk. Schön, dass du da warst.
Danke, dass ich da sein durfte.
Sehr gerne. Die ganze Sendung gibt's gleich bei uns zum Download, Podcast und auf der Homepage deradiowissen.de. Ich bin Sven Preger.
Deradio Wissen.
1 Stunde Talk mit Sven Preger.
Jeden Mittwoch von 20 bis 21 Uhr. Mehr auf deradiowissen.de.